Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Sekundäre Kopfschmerzen, was muss ich wissen, haben wir Allgemeines zu Ursachen und Diagnostik der sekundären Kopfschmerzen besprochen. Sie haben erfahren, dass diese durch ein Trauma, wie zum Beispiel einen Unfall, verursacht werden können, aber auch durch eine Entzündung, eine Blutung und vieles mehr. So viele verschiedene Ursachen bedeuten auch viele unterschiedliche Krankheitsbilder. Im Podcast Sekundäre Kopfschmerzen auf den Punkt gebracht, werden wir uns nun mit diesen beschäftigen. Und ich freue mich auch für dieses Gespräch wieder unseren Experten Dr. Axel Heinze, Neurologe und Schmerztherapeut, leitender Oberarzt der neurologisch-verhaltensmedizinischen Schmerzklinik Kiel, begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Heinze, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, ich sage wieder auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich und vor allen Dingen, dass wir diesem Thema jetzt auch wirklich schon den zweiten Podcast widmen, weil es einfach mal ein wichtiges Thema ist, was manchmal ein bisschen so vergessen wird.
Ja, es gibt ja viele Warnsignale, wie das plötzliche Auftreten des Kopfschmerzes, hohe Schmerzintensität, Veränderungsmuster eines bereits bestehenden Kopfschmerzes, Krampfanfälle, Auslösung durch körperliche Aktivitäten, um nur mal einige wichtige zu nennen. Und die alle nähren den Verdacht eines sogenannten sekundären Kopfschmerzes. Und heute wollen wir uns mal jetzt den Ursachen und den daraus wichtigsten Krankheitsbildern bei sekundären Kopfschmerzen zuwenden. Ich würde mal mit dem Trauma beginnen, einfach mit den Verletzungen am Bereich Kopf und Hals, also den sogenannten posttraumatischen Kopfschmerzen. Das heißt, die treten eben nach einem Unfall oder nach einer Verletzung auf.
Ja, also wenn man eine Schädelverletzung hat, also da gibt es die verschiedensten Schweregrade. Also das Einfachste ist eine einfache Schädelprellung, also man schlägt mit dem Kopf irgendwie gegen den Türrahmen aus irgendwelchen Gründen. Ja, und man ist nicht bewusstlos, man hat keine neurologischen Ausfälle, das tut weh, aber man weiß, das ist nicht gefährlich und der Schmerz, den man jetzt akut hat, der wird auch in relativ schneller Zeit wieder verschwinden. Wenn es unangenehm ist, kann man mal ein Schmerzmittel nehmen, aber da braucht man überhaupt keine Diagnostik. Also das ist ja das Häufigste, also mit dem Kopf irgendwo gegenschlagen und das war's. Der nächste höhere Schweregrad, das ist das, was wir alle als Gehirnerschütterung kennen. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass man eben auch einen kurzen Bewusstseinsverlust hat. Das kann sein, dass man einige Minuten einfach nicht bei Bewusstsein ist. Man kann sich hinterher an das Unfallsereignis häufig gar nicht erinnern. Es kann auch sein, dass man auch an die Zeit nach dem Unfall keine Erinnerung hat. Da kommen relativ schnell Kopfschmerzen dazu, einem ist schlecht, es kann auch mal Erbrechen geben. Also das ist das, was wir als Gehirnerschütterung kennen. Auch da gilt ja eigentlich, wenn man Untersuchungen macht, dass man da eigentlich normalerweise nichts finden sollte und der Schmerz sollte dann nach einer gewissen Zeit auch einfach abklingen. Es ist aber so, dass so eine Gehirnerschütterung nicht immer harmlos ist. Und Sie haben sich vielleicht schon mal gefragt, wenn ein Kind eine Gehirnerschütterung hat, weshalb es immer heißt, das Kind soll in die Klinik und soll da 24 Stunden überwacht werden, wenn das Ganze denn dann so harmlos ist. Ja, und was passieren kann bei so einer Gehirnerschütterung ist, dass es tatsächlich auch zu einem Bruch im Bereich des Schädels kommt, der Schädelkalotte. Und das muss nicht der ganze Schädel sein, der kaputt ist, es muss nur sozusagen die innere Lamelle sein. Und innen im Schädel, da laufen Blutgefäße lang. Und wenn jetzt der Knochen kaputt ist, dann gibt es eine scharfe Kante, dann kann so ein Blutgefäß auch einmal verletzt werden. Und aus dem kann es bluten. Und dann haben wir diese Situation, man hatte so ein Unfallsereignis, man hat seine Gehirnerschütterung, ja, eben, man hat erstmal Kopfschmerzen, das war ja ein Trauma, aber irgendwie geht es einem dann erstmal ganz gut. Nicht? Dann ein paar Stunden hat man eigentlich wenig Beschwerden. Und in dieser ganzen Zeit, wo man wenig Beschwerden hat, sickert jetzt das Blut zwischen der Hirnhäute und dem Knochen und so linsenförmig eben entwickelt sich ein Bluterguss, der immer größer wird und irgendwann fängt er an, das Gehirn zusammenzudrücken. Und dann kriegt man neue Kopfschmerzen, nachdem man erstmal überhaupt keine Beschwerden hat. Wenn man nicht aufpasst, kann es sein, dass man dann bewusstlos wird. Und wenn es weitergeht, dann wird das Gehirn so eingeklemmt, dass man sterben kann. Das heißt, als etwas, was auf den ersten Blick eigentlich ganz harmlos ist, ist durch diese Blutung, die so verzögert kommt, wird plötzlich etwas ganz Lebensbedrohliches. Und was man dann weiß, ist, dass das ja in den ersten Stunden passiert. Das heißt, eben, nehmen wir an, wir haben jetzt ein Kind oder einen jungen Erwachsenen, der es hat, dann wird er beobachtet. Das heißt, man stupst den immer regelmäßig an und guckt mal nach, ob es ihm gut geht, ob er reagieren kann. Und man guckt sich die Pupillen an. Da leuchtet man mit dem Auge ran. Und wenn man sieht, dass die einen auf der einen Seite die Pupille irgendwie größer ist als auf der anderen Seite und sich vielleicht auf Licht auch überhaupt nicht mehr zusammenzieht, dann weiß man, da passiert jetzt was. Dann macht man ein CT, dann sieht man das Blut und dann kommt wieder der große Bohrer. Dann wird in den Schädel ein kleines Loch reingebohrt und das Blut einfach abgelassen und dann ist auch wieder gut. Ja, also man kann es, wenn man weiß, dass es da ist, auch ganz einfach behandeln. Ja, und diese Blutung ist eben etwas, was eben auch bei Gehirnerschütterung, also bei leichten eben Schädelverletzungen auftreten kann und wirklich ganz gefürchtet ist.
Ja, das ist sicher etwas, was natürlich auch beängstigend ist und warum man, denke ich, bei so einem Bewusstseinsverlust bei einer Gehirnerschütterung auch mal einen Arzt aufsuchen soll und nicht einfach, oh, bleiben wir mal zu Hause. Ne? Zu Hause wird sowas ja oft dann zu spät bemerkt. Kann sowas chronifizieren?
Also eine Gehirnerschütterung ist es selten, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man einen chronischen posttraumatischen Kopfschmerz entwickelt. Das hat man eigentlich noch gar nicht verstanden, warum das so ist. Es gibt ja schwere Schädelhirntraumata, wo das Gehirn richtig verletzt wird, also wo man sozusagen Prellungsmarken richtig im Gehirn hat. Und das sind Patienten, die komischerweise auf Dauer eigentlich keine Kopfschmerzen haben. Die haben eher mit Funktionsstörungen des Gehirns zu tun, also so mit Gedächtnis-Konzentrationsstörungen. Aber Patienten mit diesen leichten Schädelhirntraumata mit Gehirnerschütterung, die können tatsächlich im Einzelfall auch chronisch Kopfschmerzen entwickeln. Manchmal ist die Behandlung schuld an dem Ganzen. Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass paradoxerweise Schmerzmittel, die man zu häufig einnimmt, sogar dazu führen kann, dass Kopfschmerzen häufiger werden. Und das ist gerade in diesem Bereich, also wenn Gehirnerschütterungspatienten viel Schmerzmittel nehmen, dann kann sich das verselbstständigen und man durch die Schmerzmittel selbst dann Dauerkopfschmerz bekommen. Aber sonst manchmal weiß man gar nicht, weshalb das passiert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz ungünstige Situation. Vom Bild sieht das eher aus wie ein Spannungskopfschmerz. Nicht der ganze Kopf ist einfach ein Dröhnschädel. Ja, das ist jetzt nicht extrem stark, aber dadurch, dass es ständig da ist, ist es extrem quälend.
Die nächsten Kopfschmerzen, über die wir ja auch schon im ersten Teil gesprochen haben, waren die beim Schlaganfall beziehungsweise eigentlich die bei der sogenannten intrazerebralen Blutung, die in 10% ja auftritt bei diesen Schlaganfällen.
Ja, also wir haben ja jetzt eben auch schon bei der Gehirnerschütterung ja auch diese Möglichkeit einer Blutung gehabt. Das war jetzt eine Blutung zwischen dem Schädelknochen und dem Gehirn, wo das Gehirn sozusagen komprimiert wird. Was es eben gibt bei einem blutigen Schlaganfall ist, dass ein Blutgefäß im Gehirn selbst platzt. Und diese Blutung breitet sich aus und drückt sozusagen von innen nach außen auf das Gehirn. Die Symptome sind genau die gleichen wie beim Schlaganfall, je nachdem, wo es ist. Nicht? Also, dass ich eine Lähmung habe, dass ich eine Sprachstörung habe, dass ich eine Sehstörung habe, Schwindel oder so. Die Symptome sind gleich. Der einzige Unterschied zu dem Schlaganfall durch eine Durchblutungsstörung ist, dass es eben mit einem extrem starken Kopfschmerz einhergeht. Blut im Gehirn macht Schmerzen. Ja, und das ist der Verdacht ist immer da, wenn ein Patient sagt, ich habe ganz plötzlich ganz schlimme Kopfschmerzen gehabt und dann sind irgendwelche Ausfälle dabei. Wenn es dem Patienten ganz schlecht geht, es kann sein, dass er auch einen epileptischen Anfall hat, es kann sein, dass er bewusstseinsgestört ist, wenn man dann eben dem Patienten in die Augen guckt, dann ist ganz komisch, dass die Augen dann verdreht sind und die gucken zu dem Ort hin, wo die Blutung ist, sodass man, ohne dass man CT hat, schon weiß, okay, da muss höchstwahrscheinlich die Störung sein. Diese Hirnblutungen, die ja gefürchtet sind, treten ganz häufig auf bei Patienten, die einen hohen Blutdruck schon länger haben, eben der nicht ausreichend behandelt ist. Das kann dann spontan passieren, das kann aber auch sein, dass man irgendwas macht, also zum Beispiel Treppen steigt oder so, wo der Blutdruck einfach kurzfristig mal hochgeht. Also diese Blutung im Rahmen eines hohen Blutdruckes, das ist eigentlich das Häufigste. Es gibt auch manche Patienten, die angeboren also Erkrankung der Blutgefäße haben, wo die auch also sozusagen empfindlicher sind, kaputt zu gehen. Also die Wand ist einfach dünner. Das gibt es auch, aber das ist total selten. Also meistens ist es der Bluthochdruck. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb man einen Bluthochdruck, den man ja sonst eigentlich möglicherweise überhaupt nicht merkt, wirklich unbedingt behandeln muss.
Jetzt treten ja auch solche Blutungen bei jungen Menschen auf, meistens durch Gefäßanomalien, also dass sie, ja, wie soll ich sagen, sich verändert haben oder verändert sind. Können Sie da was noch zu sagen?
Genau, also diese Blutungen im Gehirn bei dem hohen Blutdruck, das sind ja in der Regel ältere Patienten, die schon lange Bluthochdruck haben. Aber gerade bei den Jüngeren, da kann auch ein Blutgefäß platzen und das sind meist Blutgefäße jetzt wieder außerhalb des Gehirns. Was da passiert ist, man kann also eine umschriebene Gefäßwandschwäche haben, wo man so Aussackungen hat. Da ist die Wand der Arterien einfach dünn und die Gefäße können platzen. Und dann hat man Blut in den äußeren Hohlräumen des Gehirns. Das Gehirn schwimmt ja so Nervenwasser und da, wo das Nervenwasser ist, da blutet das dann rein. Wenn Blut Kontakt mit den Hirnhäuten hat, dann ist das extrem schmerzhaft. Die Hirnhäute sorgen dafür, dass man, wenn man den Kopf bewegt, wenn die jetzt durch das Blut irritiert sind, dass das auch extrem schmerzhaft ist. Dann kriegen wir wieder diesen sogenannten Meningismus. Also immer dann, wenn man den Kopf bewegt, dass man starke Schmerzen hat. Also es ist ein plötzlich aufgetretener Schmerz, weil das Blutgefäß platzt, es blutet in diesen sogenannten Subarachnoidalraum rein. Man kann seinen Kopf nicht bewegen. Das ist sozusagen die Symptome, die man immer hat. Und je nachdem, wie stark die Blutung ist, kommen dann Sachen hin bis zu Bewusstseinsstörungen, irgendwelche wieder neurologische Ausfälle. Und es ist so, das ist eine wirklich dramatische Erkrankung. Also die Hälfte der Patienten, die das hat, die überleben noch nicht mal den Weg zum Krankenhaus. Also das ist ganz furchtbar. Und von denen, die das überleben, Leben wieder, wo mit dem Krankenhaus ankommen, sterben im Verlauf noch die Hälfte oder hat hinterher schwere Behinderung. Das ist also eine wirklich ganz furchtbare Störung. Also wenn man weiß, dass man so ein Aneurysma hat, dann muss man deswegen vorher gucken, bevor es platzt, dass man das Ganze eben behandelt. Das kann man ganz gut machen. So, eben jetzt ist so, dass viele von diesen Aussackungen vorher schon symptomatisch sind. Und zwar, die müssen nicht das erste Mal gleich groß platzen, sondern es gibt auch so Sickerblutungen drauf. Aus. Das heißt, wenn Sie das erste Mal einen Kopfschmerz haben, der irgendwie komisch ist, sowas, was Sie überhaupt nicht kennen, der sich auch nicht erklären lässt, dann kann das auch ein Grund sein, dass man doch wirklich zum Arzt gehen sollte. Und es ist so, jeder Arzt, wo man hingeht, der kann ja nicht in den Kopf reingucken. Und der denkt immer an etwas Schlimmes und wird immer dafür sorgen, dass man das Bild vom Kopf macht. Und da würde man dann, wenn es eine Blutung ist, dieses Blut sehen, oder man würde eben also egal, ob man jetzt eine CT-Angiografie oder MRT-Angiografie macht, würde man auch diese Aussackungen sehen. Und es gibt jetzt eine Konstellation, wo man besonders an sowas denken muss, und zwar entweder, wenn jemand in der Familie, also jetzt vielleicht die Geschwister oder ein Elternteil, schon so ein Aneurysma hatte, egal ob geblutet oder nicht, dann ist das Risiko, dass man sowas auch hat, deutlich erhöht. Und vor allen Dingen dann, wenn man irgendwo im Körper Zysten hat, also wenn sie Leberzysten haben, Nierenzysten haben, naja, dann tritt das auch gehäuft mit diesen Aussackungen auf. Nicht? Und dann macht man einmal eine Untersuchung, guckt nach, ist das da? Und wenn ja, dann wird das Ganze verschlossen. Das kann ganz häufig über einen Katheter gemacht werden, sodass der Schädel auch gar nicht eröffnet werden muss. Nicht? Also Subarachnoidalblutung aus dem geplatzten Aneurysma ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Erkrankung.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, man macht dann eine Untersuchung. Welche Untersuchung vielleicht noch ganz
Genau,
kurz?
also das ist eine MRT-Untersuchung des Kopfes, wo man gleichzeitig die Blutgefäße darstellt. Und da kann man diese Aussackung sehen. Das kann man beim MRT ohne Kontrastmittel machen, beim CT läuft das mit Kontrastmittel. Aber kann man mit beidem sehen. Aber meistens wird man eine MRT-Untersuchung machen.
Dann gibt es ja noch die sogenannte Riesenzellarteritis, auch etwas, was vielleicht nicht so bekannt ist, aber etwas, was man doch behandeln sollte und auch erkennen sollte.
Ja, erstmal, also Riesenzellarteritis, gucken wir uns mal den hinteren Teil an. Arteritis bedeutet eine Entzündung einer Arterie. Bei älteren Menschen, wobei älter wieder heißt jenseits von 50 Jahren, kann es sein, dass ohne irgendwie einen äußeren Grund, ohne irgendwelche Krankheitserreger, sich Arterien entzünden. Wenn die entzünden, dann ist die Durchblutung an dieser Stelle schlechter und man könnte so Symptome wie zum Beispiel einen Schlaganfall bekommen. Das ist also etwas, was erstmal natürlich ungünstig und gefürchtet ist, aber das passiert ja nicht plötzlich. Und diese Entzündung selbst, weil in der Wand der Arterien sitzen Schmerzrezeptoren, ist etwas, was schmerzhaft ist. Und relativ bekannt ist eine Entzündung der Arterie, die im Bereich der Schläfe läuft. Das Krankheitsbild nennt sich deswegen auch Arteriitis temporalis. Temporal ist die Schläfe. Also das sind ältere Patienten, die relativ plötzlich anfangen, Schmerzen im Stirnbereich zu bekommen, immer an der gleichen Stelle. Man sieht diese Arterie auch, die entzündet ist. Die ist rot, die ist knubbelig, die tut richtig weh. Eben häufig sagen die Patienten, wenn sie kauen oder den Mund auch nur öffnen, dass das weh tut. Also man, also ist etwas, wo man von außen auch schon mal etwas sieht. Eben viele haben dann noch andere Symptome dabei, wie zum Beispiel eine Muskelschmerz, vor allen Dingen so im Schulter- oder im Oberschenkelbereich. Und ist immer so, wenn ein älterer Patient so einen neuen Schmerz hat, dann sagt man mal nicht, dass das so eine Arthritis ist, weil es ja gefährlich ist, weil man ja einen Schlaganfall bekommen kann, nicht? Also man kann zum Beispiel erblinden, wenn eine Arterie betroffen ist, die das Auge versorgt, dann untersucht man einmal schnell das Blut und man guckt einfach nach Entzündung. Und das Einfachste, was man macht, ist die sogenannte Blutsenkungsgeschwindigkeit. Das kann jeder Arzt bei sich eben in der Praxis machen. Und wenn das Blut ganz schnell fällt, also es ist eine sogenannte Sturzsenkung, dann weiß man, oh, hier ist jetzt eine Entzündung und da muss man auch gleich was machen. Dann gibt man den Patienten, die diese starken Schmerzen haben, einfach 2 Tabletten Cortison, ja, und innerhalb kürzester Zeit ist der Schmerz weg. Das ist dann eben schon mal gut, weil wenn der Schmerz weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit der Durchblutungsstörung auch schon mal gering. Aber für den Patienten ist natürlich ungünstig, weil damit die Diagnose relativ wahrscheinlich ist, dass diese Gefäßentzündung da ist. Und diese Entzündung bleibt in der Regel relativ lange. Das kann so 1-2 Jahre dauern, bis das endlich von alleine weggegangen ist. Und in dieser Zeit muss man das Immunsystem, was da überaktiv ist, einfach runterfahren. Und das heißt, das ist dann eine Dauerbehandlung mit Cortison oder ähnlichen Medikamenten. Aber es ist wichtig. Richtig, wenn man es nicht macht, wie gesagt, Schlaganfall, Sehstörung, also bei dieser Arteritis temporalis unbehandelt, ungefähr 1/3 der Patienten erblindet auf einem Auge. Ja, und wie gesagt, die Untersuchung ist ganz primitiv, einmal Blut abnehmen und dann weiß man es. Ja, und dann kriegen die Patienten eben wieder zu ihr Cortison, es wird in regelmäßigen Abständen Blut abgenommen, ja, und man gibt eben so viel von diesen entzündungshemmenden Medikamenten, bis die Blutwerte normal sind. Ja, dann in dem Moment, wenn es dem Patienten gut geht, ja, dann wird langsam diese Medikation, zum Beispiel mit dem Cortison, langsam reduziert und man guckt immer wieder im Blut nach, kommen Entzündungswerte wieder hoch, ja oder nein, um zu gucken, ob man das noch weitermachen muss. Also wenn man es gefunden hat, ist das überhaupt kein Problem, lässt es sich gut behandeln. Unbehandelt ist das eine ganz, ganz, ganz dumme Erkrankung.
Und ich finde, was Sie auch gesagt haben, man sieht es ja wirklich oft, wenn die Patienten die Tür reinkommen und dann sieht man diese Arterie schon und die ist immer sehr auffällig dann, ne? Die Diagnostik ist recht einfach.
Genau, und die Patienten zeigen auch so schön dahin, nicht, und sagen, da tut es weh, nicht? Also das ist ja schön, dass man dann diesmal nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln in den Kopf reingucken muss, nicht, sondern dass man es direkt sieht.
Ja.
Ja, früher hat man dann ein Stück von dieser Arterie wirklich vom Chirurgen rausschneiden lassen und da hat der Pathologe sich angeguckt und hat dann gesagt, da ist eine Entzündung, da sind diese Riesenzellen drin und daher kommt dieser Begriff der Riesenzellarteritis, nicht? Das macht man heute nicht mehr, nicht? Also heute reicht es, dieses Beschwerdebild zu haben, die erhöhte Senkungsgeschwindigkeit. Und dann macht man einen Ultraschall in diesem Bereich. Da kann man sehr gut diese Entzündung in der Gefäßwand darstellen. Das heißt, da muss man nichts mehr kaputt machen.
Ja, ist auch viel einfacher heutzutage dann mit der Diagnostik, ne? Und jetzt hatten Sie ja auch im ersten Podcast schon gesagt, dass viele Patienten ja immer Angst haben, wenn sie plötzliche Kopfschmerzen bekommen, sie haben einen Hirntumor.
Ja, also man denkt ja gar nicht dran, dass man auch eine Hirnhautentzündung haben kann oder eine andere Entzündung, dass es irgendwo bluten kann. Irgendwie so das Schlimmste, wovor man immer Angst hat, ist der Hirntumor. Jetzt ist es so, Hirntumoren gehen durchaus mit Kopfschmerzen einher, aber nur dann, wenn sie groß sind. Und das heißt, ungefähr die Hälfte der Hirntumoren wird diagnostiziert zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt keine Kopfschmerzen da sind. Wenn Kopfschmerzen das Symptom sind, das ist eine ganz typische Konstellation. Also der Tumor ist so groß, dass der Druck im Gehirn ansteigt. Und wenn der Kopf unten ist, dann ist der Druck immer höher, als wenn man zum Beispiel sitzt oder steht, weil ja die Schwerkraft dafür sorgt, dass das Nervenwasser nach unten geht, ist der Druck ein bisschen geringer. Das heißt, man hat im Liegen morgens nach dem Aufwachen sehr unangenehme drückende Kopfschmerzen. Und wenn man dann erstmal aufgestanden hat, wird das Ganze besser. Das ist ein schlechtes Zeichen. Häufig gibt es dann als Zeichen dieser Hirndrucksymptomatik auch noch sowas wie Übelkeit und Erbrechen, was man sich gar nicht erklären kann. Und es gibt vor allem auch Patienten, die erbrechen sich, ohne dass ihnen überhaupt übel ist. Und dazu kommt, wenn das Ganze dann weitergeht, der Druck höher wird, dass man auch irgendwie wesensverändert ist. Nicht? Also die Leute, die betroffen sind, die sind dann so verlangsamt, nicht? Die wirken fast depressiv und so. Man sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und das, nicht? Der Kopfschmerz, wie gesagt, ist ein morgendlicher Kopfschmerz nach dem Aufwachen, vor allen Dingen im Bereich des Liegens. Nicht? Aber die meisten Hirntumoren, die werden festgestellt, entweder zufällig. Ja, wegen irgendeiner anderen Sache wird sowieso ein Bild vom Kopf gemacht, nicht? Man hat eine Gehirnerschütterung und dann sieht man, von der Gehirnerschütterung ist überhaupt nichts da, aber dann ist da plötzlich meist ein gutartiger Tumor, der irgendwo wächst. Also Zufallsbefund, ansonsten wieder epileptische Anfälle und irgendwelche neurologischen Symptome. Wieder von der Lähmung, Sprachstörung, Koordinationsstörung, was man eben so haben kann, was eben bei der Diagnostik gefunden wird. Nochmal so mal zum Verständnis, weshalb die Tumoren eine relative Größe erstmal haben müssen, damit sie überhaupt Kopfschmerzen machen können. Wir haben im Gehirn relativ viele Hohlräume innen und außen um das Gehirn rum. Und erst wenn das Volumen des Hirntumors größer ist als diese Hohlräume, steigt der Druck an. Und erst dann wird das Ganze symptomatisch.
Und Sie haben jetzt noch etwas ganz Wichtiges gesagt. Es sind auch nicht alle Hirntumore wirklich bösartig und man muss nicht vor allen unbedingt große Angst haben.
Ja, also das Gemeine ist natürlich, also auch wenn ich einen gutartigen Tumor habe und der ist einfach im Bereich des Kopfes, man möchte nicht, dass am Kopf rumgeschnitten wird. Ja, aber wenn die einigermaßen gut zugänglich sind, dann ist das meistens relativ problemlos machbar, gerade bei diesen häufigen gutartigen Tumoren, bei dem Meningiom. Und das heißt auch noch gar nicht, dass die immer gleich behandelt werden und operiert werden müssen. Häufig ist ja so, dass das heißt, wir machen erstmal eine Verlaufskontrolle und gucken mal nach, wachsen die überhaupt? Ja, also wenn Sie einen gutartigen Tumor haben, der irgendwie außerhalb des Gehirns, so oben im Bereich der Schädelkalotte ist und Sie machen in bestimmten Abständen die Bilder und da tut sich überhaupt nichts, dann lässt man den einfach. Das ist ja nur, wenn er größer wird, dann weiß man, irgendwann macht er mal Probleme.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Ergänzung. Das ist auch nochmal eine Beruhigung für diejenigen, die sich da so ein bisschen unsicher sind, ne? Naja, jetzt gehen wir mal weiter mit unseren vielen verschiedenen Kopfschmerzen. Und da war ja auch schon mal der Kaderkopfschmerz genannt, den ja doch die meisten kennen, weil man mal ein bisschen zu viel getrunken hatte. Aber es gibt ja auch Medikamente, die Kopfschmerzen verursachen können. Und ich glaube, da wissen viele nicht so gut Bescheid.
Ja, ist es so, es gibt immer die Möglichkeit, man nimmt eine Substanz und hat dann gleich Kopfschmerzen. Also das wäre ja beim Katerkopfschmerz so, nicht? Also Alkohol bzw. Alkoholabbauprodukte machen nach ein paar Stunden Kopfschmerzen. Das reicht einmal zu viel nehmen. Und das gibt es auch im Bereich der Medikamente. Also alle Medikamente, die Blutgefäße weit machen, können auch mit Kopfschmerzen einhergehen, weil das mag der Kopf eigentlich gar nicht, wenn Blutgefäße weit werden. Also wenn Sie zum Beispiel Nitrospray nehmen, Sie haben einen Angina pectoris Anfall, also Durchblutungsstörung im Herzen. Man will nicht, dass ein Herzinfarkt rausfährt, kriegt dann so Nitrospray unter die Zunge. Dann werden Blutgefäße überall im Körper weit, auch im Kopf. Und das Ganze geht mit Schmerzen einher. Es gibt manchmal Situationen, wo man die Blutgefäße aus anderen Gründen erweitert haben will. Denken Sie an das gute Sildenafil, das ist die blaue Raute. Das ist es so, man will die Blutgefäße an manchen Stellen im Körper erweitert haben. Im Kopf will man es nicht haben, aber es macht Kopfschmerzen.
Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, wofür man das nimmt. Ich glaube,
Genau, nicht? Also bei der erektilen Dysfunktion, vielleicht machen wir mal Schleichwerbung, nicht? Also so ähnliche Sachen wie Viagra zum Beispiel, nicht? Also ein Drittel der Menschen, die das nehmen, nehmen das einmal und nie wieder. Nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es einfach Kopfschmerzen macht. Dann gibt es manche Medikamente, die nimmt man ein paar Tage hintereinander und dann kommen die Kopfschmerzen. Eben da gehören zum Beispiel sehr häufig so Blutdrucksenker dazu. Und eine ganz berüchtigte Klasse sind eigentlich die Beta-Blocker. Das ist ganz interessant, weil wir geben Beta-Blocker zum Beispiel zur Vorbeugung der Migräne. Nicht? Also Patienten, die Beta-Blocker nehmen, haben darunter häufig weniger Migräne, aber die können Dauerkopfschmerz entwickeln. Und das kann auch jemand, der keine Migräne hat. Also das Medikament, was eigentlich Blutdruck senken soll und damit zum Beispiel für Kopfschmerzen schützen soll, kann selbst Kopfschmerzen machen. Und ein anderes Beispiel sind Antidepressiva, die man morgens nimmt, diese antriebssteigenden Antidepressiva, die wach machen, nicht müde machen. Das sind die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme, mehr SSRIs. Bekannt ist es sowas wie Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin, Sertralin und wie die heißen. Die gehen auch gar nicht selten mit Kopfschmerzen einher, manchmal auch mit einer Blutdruckerhöhung. Vielleicht ist das dann auch möglicherweise der Mechanismus. Dann andere Situationen, wo man mit Medikamenten sehr gut Kopfschmerzen produzieren kann, das sind weibliche Hormone. Also es gibt viele Frauen, die, wenn die anfangen, zum Beispiel die Pille zu nehmen, dass sie Kopfschmerzen bekommen. Ja, das liegt einfach daran, meistens ist ja so, dass man 3 Wochen so ein Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparat nimmt und dann eine Woche nichts. Und wenn die Östrogene dann praktisch in dieser einen Woche nicht gegeben werden, dann fällt ja der Spiegel abrupt ab. Und der Abfall der Östrogene, der geht mit Kopfschmerzen einher. Die Migränepatienten würden dann eine Migräneattacke bekommen. Wer keine Migräne hat, der kann dann Kopfschmerzen dadurch bekommen. Wenn man diese Pille durchnehmen würde ohne Pause, würde das Ganze nicht auftreten. Also Hormone können das machen und dann ist es praktisch ja eigentlich ein Wegnehmen der Substanz, was eigentlich das Problem ist. Das haben wir auch bei anderen Situationen. Also denken Sie an Koffein. Also Koffein macht keine Kopfschmerzen. Viele nehmen auch Kaffee, wenn sie Kopfschmerzen haben und sagen, das tut ihnen ganz gut. Aber wenn Ihr Gehirn erstmal dran gewöhnt ist, regelmäßig Koffein zu bekommen, also nehmen wir an, Sie trinken so 3, 4 Tassen Kaffee am Tag, dann sind Sie abhängig von dem Koffein. Und wenn Sie Ihr Koffein nicht bekommen, dann fühlen Sie sich nicht gut, Sie sind nicht wach, Sie sind so ein bisschen mürrisch und Sie können Kopfschmerzen bekommen. Also ein Abfall des Koffeinspiegels wäre dann der Auslöser der Kopfschmerzen, aber indirekt ist natürlich das Koffein dann schuld, eine Substanz. Und dann, das haben wir auch bei dem anderen Podcast schon, als es um die sekundären Kopfschmerzen ging, gesagt eben, wenn Sie regelmäßig Schmerzmittel oder Migränemedikamente gegen Kopfschmerz nehmen als Kopfschmerzpatient, dann kann es sein, dass es paradoxerweise zur Zunahme der Kopfschmerzen kommt. Also wenn Sie zum Beispiel gegen Ihre Migräne Triptane, das sind ja spezifische Migränemedikamente, im Anfall nehmen, dann wird der Abstand zwischen den Migräneattacken kürzer. Und je kürzer es, umso häufiger müssen Sie wieder ein Triptan nehmen. Wenn Sie häufiger ein Triptan nehmen, werden die Abstände noch kürzer, bis Sie einfach einen Dauerkopfschmerz haben. Das heißt, die Migräne wird immer häufiger. Wenn Sie viel Schmerzmittel nehmen, Schmerzmittelmischpräparate, gerade die koffeinhaltigen Schmerzmittelmischpräparate, so ASS, Paracetamol und Koffein, dann wird nicht die Migräne häufiger, sondern zwischen den Migränenattacken werden Sie nicht mehr richtig schmerzfrei. Das sieht dann eher so aus wie ein Spannungskopfschmerz, der neu zwischen den Migränenattacken kommt. Gibt so Regeln, also wenn Sie Triptane nehmen, dann sollte das nicht häufiger als an 10 Tagen im Monat sein. Wenn Sie einfache Schmerzmittel nehmen, sollte es nicht mehr als 15 Tage im Monat sein. Wenn Sie das überschreiten, dann werden als Konsequenz, als Nebenwirkung die Kopfschmerzen schlimmer.
Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, auf diesen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz, so wie wir den ja bezeichnen, kann man eigentlich nicht oft genug hinweisen. Das ist etwas, was viele auch erstmal gar nicht verstehen. Und auch wenn man diese Medikamente absetzt, gibt es ja häufig auch einen Entzugskopfschmerz erstmal, ne?
Genau, das ist ja das Ganze, was es aufrechterhält. Ja, also Sie nehmen ja die Medikamente, weil Sie Kopfschmerzen haben. Wenn Sie sie nicht nehmen, dann wird der Kopfschmerz erstmal schlimmer. Ja, aber wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Übergebrauch von Triptan haben, wir reden hier über 3, 4 Tage, wo es einem richtig schlecht geht, und dann hat man das Ganze durchbrochen. Das ist praktisch wie eine lange ausgehaltene Migräneattacke. So nach 4, 5 Tagen sind Sie durch mit dem Ganzen, dann ist diese Häufung der Migräne auch wieder durchbrochen.
Ja, dann gehen wir mal weiter in unseren verschiedenen Ursachen und kommen zu den Infektionen. Wir haben gesagt, da gibt es ja diese typischen bei der Grippe, aber es gibt ja auch die Hirnhautentzündung und Sie haben gesagt, es gibt auch eine Hirnentzündung.
Genau, also die Meningitis, die Hirnhautentzündung, die kann bakteriell sein, die kann viral sein. Wenn es Bakterien sind, dann ist das wirklich ein sehr schweres Krankheitsbild. Das sind dann Kopfschmerzen, die innerhalb von wenigen Stunden unerträglich werden. Also eben gehen mit Fieber einher. Das sind Kopfschmerzen, die man sonst überhaupt nicht kennt. der Nacken ist steif, man kann den Kopf nicht bewegen. Häufig liegt man nur da und kann gar nicht sich rühren. Wenn jemand mit dem Finger so über die Haut streicht, dann die ganze Haut tut im Körper weh und man ist wirklich schwer krank, kommt relativ schnell zu Bewusstseinsstörungen und wenn man das nicht behandelt, da kann man ganz leicht dran sterben. Da geht es dann wirklich tatsächlich um Minuten. Ja, dann wird man, wenn der Notarzt kommt, der macht gar nichts mit einem, der packt einen sofort ein und ab ins Krankenhaus. Ja, und da muss dann Nervenwasser untersucht werden. Und da kommt dann das Nervenwasser, das ist eigentlich so eine klare Flüssigkeit, die dann aus der Nadel raustropft. Und hier kommt dann so eine eitrige, rahmige, dickflüssige Flüssigkeit aus der Nadel rausgetropft. Da weiß man gleich, okay, das sind jetzt Bakterien und da muss man gleich etwas machen. Also ein sehr schweres, sehr akutes Krankheitsbild. Andere Entzündungen gibt es ja auch im Kopfbereich. Denken Sie nur an Ohrentzündung. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal eine Mittelohrentzündung hatten. Das ist ja auch ein total unangenehmer Schmerz. Und weil der Gehörgang und das Mittelohr, das ist ja dann innen im Kopf, das wird natürlich als ein Kopfschmerz wahrgenommen. Ja, und da können Sie genau sagen, da und da tut es weh. Im Hals-Nasen-Ohrenbereich gibt es dann noch die Nasennebenhöhlen. Also sehr häufig sind ja die Kiefer- der Stirnhöhlen betroffen. Es gibt aber auch Nasennebenhöhlen noch in der Tiefe hinter der Nase, sowas wie die Keilbeinhöhle. Und wenn man da eine akute Entzündung hat, dann geht das in der Regel auch mit Schmerzen einher. Das ist einfach herauszufinden, wenn man jetzt eine Kieferhöhlenentzündung hat, ja, dann da, wo die Kieferhöhle eben betroffen ist, da tut es weh, das klopft so vor sich hin, spätestens dann, wenn man sich mit dem Kopf nach vorne beugt. Ja, wenn es so eine tiefe Nebenhöhlenentzündung ist, also Keilbeinhöhlen zum Beispiel, die ist ja praktisch unter dem Gehirn in der Tiefe, ja, dann weiß man häufig ja gar nicht, was die Ursache ist, wenn man nicht gerade dann wieder Fieber hat und die Nase sowieso läuft und man ein Schnupfenzeichen hat. Das sind jetzt akute Nebenhöhlenentzündungen, die gehen wirklich mit deutlichen Schmerzen einher. Und weil es eine Entzündung ist, helfen entzündungshemmende Schmerzmittel hier wirklich ganz gut, nicht? Also wenn Sie jetzt Ibuprofen nehmen, dann wird dieser Schmerz auch besser werden. Andere Entzündungen der Nebenhöhlen werden dann ja chronisch. Also man macht ein Bild vom Kopf, weil ein Patient Kopfschmerzen hat und sieht dann, dass die ganzen Schleimhäute angeschwollen sind. Das kann zum Beispiel im Rahmen von allergischen Reaktionen sein. Ja, und dann kriegt man die Diagnose einer chronischen Sinusitis. Die Patienten haben Kopfschmerzen. Und dann sagt man, oh ja, das ist die Sinusitis, das müssen wir jetzt behandeln. Und die Behandlung sieht ja dann erstmal aus mit Antibiotika. Das hilft dann irgendwie nicht so richtig. Und dann heißt es, wir müssen jetzt operieren. Da werden dann die Öffnungen zu den Nebenhöhlen erweitert, nicht, damit man sagt, dass das Sekret und sowas alles rausfließen kann. Manchmal wird dann auch wirklich diese dicke, angeschwollene Schleimhaut rausgekratzt, das Ganze. Und nach der Operation, man ist wach, hat man das Gefühl, erstmal geht es einem besser. Weshalb geht es einem besser? Weil man nach Operation ja Schmerzmittel bekommt. Aber die werden ja irgendwann abgesetzt und der Schmerz ist genauso da oder sogar noch schlimmer geworden. Was hat man gemacht? Man hat eine chronische Sinusitis angenommen, dass das die Ursache der Kopfschmerzen ist und operiert. Und die Regel ist, eine chronische Sinusitis geht in der Regel gar nicht mit Kopfschmerzen einher. Nur die akute Sinusitis. Oder wenn Sie eine chronische Sinusitis haben, die gerade akut ist. Und man sieht das zum Beispiel am Röntgenbild ganz gut. Wenn man nicht nur eine Schleimhautschwellung hat, sondern wenn da eine Entzündung ist, ist da Flüssigkeit in den Nebenhöhlen drin und diesen Flüssigkeitsspiegel, das sieht man eigentlich ganz gut auf den Bildern, genauso im CT oder im MRT. Also eine akute Sinusitis macht Schmerzen, die chronische Sinusitis nicht. Finger weg, nicht operieren, wird das Ganze eher noch schlimmer.
Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Vielleicht noch eine Frage. Sie hatten ja gesagt, diese Meningitis, also diese Hirnhautentzündung, gerade die bakterielle, ist ja sehr gefährlich. Ich denke, da können wir vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass es da Impfungen gibt.
Genau, nicht? Und es ist ja so, Sie können sich noch alle an die Covid-Impfung erinnern, nicht? Und dann wurde ja auch immer gefragt, sind Sie gegen so Pneumokokken zum Beispiel, sind ja häufig wird man geimpft oder Meningokokken, also da gibt es Impfungen, die man machen kann. Es kann natürlich sein, dass die Impfung gerade nicht den Stamm betrifft, den man dann bekommt, nicht? Wenn man die Meningitis von Viren bekommt, dann ist das Ganze zwar unangenehm, tut weh, ist aber in der Regel deutlich harmloser, als wenn das von Bakterien ist. Nicht? Aber eben auch da gibt es ja zum Teil Impfungen, die man machen kann. Nicht? Also Frühsommer Meningoenzephalitis zum Beispiel, das ist auch etwas, was zum Beispiel übertragen wird von Zecken. Das ist etwas, wo man sich zum Beispiel impfen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit dem Klimawandel. Wir werden jetzt ja immer mehr Erreger bekommen aus eigentlich wärmeren Gegenden, die wir bis jetzt nur als Tropenerkrankung kennen. Das heißt, das sind auch Erreger, mit denen werden wir es auch bald zu tun haben, und die gehen natürlich auch damit Kopfschmerzen einher.
Aber einfach auch nochmal, denke ich, wichtig, dass man gerade wenn bei Kindern auch mit dem Kinderarzt nochmal drüber spricht, ne, ob da eine Impfung vielleicht notwendig ist oder nicht. Jetzt kommen wir zum letzten Kopfschmerz und da würde ich nochmal fragen wollen nach dem Kopfschmerz beim Schlafapnoe-Syndrom. Das kennen, glaube ich, viele auch nicht.
Ja, also es gibt ja viele Menschen, die nachts auffällig sind, weil sie so laut schnarchen. Schnarchen selbst ist noch nicht das Problem, aber wenn man neben dem Schnarchen Atemaussetzer hat, nicht, der Partner liegt daneben und zählt die Sekunden, wann endlich die Atmung wieder losgeht. Das ist ja auch etwas, wenn das dann so 10, 15 Sekunden sind, richtig Angst macht. Ja, das Problem, was sie dann haben, ist, dass eben in dieser Phase, wo sie nicht atmen, die Sauerstoffspiegel im Blut runtergehen, die Kohlendioxidspiegel gehen nach oben, und das führt dazu, dass man wach wird. Das merkt man eventuell, man wacht auf, vielleicht merkt man es auch gar nicht, aber man wird immer wieder aus dem Schlaf rausgerissen. Die Folge ist, dass man am nächsten Tag völlig fertig ist. Ja, man hat zwar eigentlich geschlafen, aber man ist nicht erholt von dem Ganzen. Und es gibt viele Menschen, die dann Kopfschmerz entwickeln. Und das ist ein Kopfschmerz, der mit dieser Müdigkeit einhergeht, der vor allen Dingen vormittags eben da ist. Im Laufe des Tages wird es dann meistens besser. Diesen Schlafapnoe haben jetzt nicht nur, aber häufig ja übergewichtige Menschen. Ja, die sind meistens auch nicht mehr so ganz jung. Und das ist einfach so, wenn die dann auf dem Rücken liegen, ja, dann werden hinten die Atemwege einfach verlegt, weil das alles so ein bisschen erschlafft. Ja, eben, wenn man das Ganze diagnostiziert hat, das wird im Schlaflabor gemacht, dass man das hat, dann kann man das auch wirklich gut behandeln. Und ein Symptom, was dann sofort weg ist, ist einfach der Kopfschmerz. Und dann weiß man, okay, das war tatsächlich ein sekundärer Kopfschmerz. Das war also nicht ein Kopfschmerz, der aussieht wie ein Spannungskopfschmerz, der also ein Spannungskopfschmerz ist, sondern für den gibt es dann eine greifbare Ursache, nicht? Eben diese Unterbrechung der Atmung im Schlaf.
Also jetzt haben wir noch mal ganz vieles zusammengetragen und ganz viele wichtige Dinge besprochen. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Also, wir haben zuerst über den Kopfschmerz gesprochen, der nach einer Verletzung oder als Folge eines Unfalls auftritt. Dieser kann von einer einfachen Schädelprellung über eine Gehirnerschütterung bis hin zu Blutungen im Bereich des Schädels reichen. Ein weiterer sekundärer Kopfschmerz ist der nach einem Schlaganfall, nämlich dann, wenn es hier aus einem Gefäß blutet. Dies betrifft vor allem ältere Patienten. Man muss allerdings sagen, die meisten Schlaganfälle entstehen jedoch als Folge einer Durchblutungsstörung und verursachen erstmal keine Kopfschmerzen, sondern Lähmungen und andere neurologische Ausfälle. Blutungen aus den Gefäßen sind immer schmerzhaft und diese können auch bei jüngeren Menschen auftreten. Dann handelt es sich meist um die sogenannte lebensbedrohliche Aneurysmablutung. Aneurysmen, das sind Aussackungen im Bereich von Blutgefäßen, die durch eine Gefäßwandschwäche entstehen und einreißen können. Dieser Kopfschmerz, der tritt dann sehr plötzlich auf, der ist sehr stark und geht oft auch mit Bewusstseinsstörungen einher. Das heißt, die Patienten sind dann nicht mehr ansprechbar oder sind verwirrt und er führt auch nicht selten zum Tod. Deswegen etwas, wo man sofort auch den Notarzt verständigen muss. Hinweise, dass man vielleicht ein Träger eines solchen Aneurysmas ist, sind unter anderem Zysten im Bereich der Leber oder der Niere. Das nächste, was wir besprochen haben, waren die Gefäßentzündungen. Auch diese können Kopfschmerzen verursachen und da ist die Arteriitis temporalis zu nennen. Das ist eine Arterie, die man im Bereich der Schläfe sieht und gerade wenn die eine Entzündung hat, dann ist sie in einem solchen Fall wirklich auffällig sichtbar. Sie ist dann rot und sie ist knubbelig und die Behandlung muss sofort erfolgen, um einen Schlaganfall oder eine Erblindung zu vermeiden. Die Behandlung erfolgt mit Cortison oder mit anderen Medikamenten, die eben das Immunsystem herunterfahren. Und dazu muss man auch zum Arzt. Viele beschäftigt auch das Thema Hirntumor und Kopfschmerz. Die meisten haben Angst davor, wenn Kopfschmerzen auftreten, es könnte ein Hirntumor sein. Dazu gibt es zu sagen, dass die Kopfschmerzen bei Hirntumoren erst auftreten, wenn der Tumor schon sehr groß ist. Das bedeutet, dass die Hirntumore meist durch andere neurologische Symptome wie Lähmungen und/oder Krampfanfälle sich bemerkbar machen und dass die Kopfschmerzen sehr viel später auftreten. Viele Hirntumore sind auch Zufallsbefunde und verursachen erstmal nicht Kopfschmerzen. Wenn allerdings ein Hirntumor Kopfschmerzen verursacht, dann ist dieser Kopfschmerz meist lageabhängig. Das heißt, er ist im Liegen stärker als im Sitzen und im Gehen. Und die Kopfschmerzen sind oft auch mit Übelkeit und Erbrechen verbunden, also treten fast immer morgens auf. Ja, was war noch? Die Kopfschmerzen bei Substanzmissbrauch. Fast alle kennen den Alkohol, aber es gibt auch Medikamente, die Kopfschmerzen verursachen können, die man für etwas ganz anderes nimmt. Darunter gehören zum Beispiel die Blutdrucksenker, einige. Dann gibt es bestimmte antriebssteigende Antidepressiva oder auch Medikamente zur Behebung von Erektionsstörungen können mal Kopfschmerzen verursachen. Wir haben natürlich auch noch andere Entzündungen wie Viren und Bakterien, die Entzündungen verursachen und die Kopf- und Gesichtsschmerzen auslösen können. Da haben wir einmal die Entzündung bei den Nasennebenhöhlen, auch da kann man Kopfschmerzen bekommen. Aber es gibt auch Entzündungen der Hirnhäute durch Viren oder viel gefährlicher die Variante durch Bakterien, die sogenannte bakterielle Meningitis. Und das sind wichtige Verursacher sekundärer Kopfschmerzen. Gerade die bakterielle Meningitis, also die durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündungen, geht mit hohem Fieber einher und muss schnellstmöglich behandelt werden. Last but not least sollte man aber auch wissen, dass zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom Kopfschmerzen verursachen kann und diese verschwinden, wenn das Schlafapnoe-Syndrom behandelt wird. Ja, sehr vieles. Und damit sind wir erstmal am Ende. Wir haben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die wichtigsten sekundären Kopfschmerzerkrankungen hiermit vorgestellt. Ihnen, lieber Herr Heinze, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, gern geschehen. Also ich hoffe, wir haben jetzt nicht so viel unsere Zuhörer erschrocken. Ja, aber ich meine, sekundäre Kopfschmerzen sind eben Kopfschmerzen, die nicht immer ganz unproblematisch sind. Und das ist wichtig, das auch zu wissen.
Ja. Das denke ich auch und dafür machen wir das ja auch, damit man einfach Informationen hat und weiß, wie man sich verhalten kann. Ja, es gibt aber noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und deshalb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Reinhören und weitersagen. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Heinze, und bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.